Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren, dem drittletzten Abend unserer Vortragsreihe über die Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie solche Reihen zu organisieren. Ich glaube, wir sind in der 18. Folge, weise gerne darauf hin, dass Sie frühere Reihen im Internet als Audiodatei anhören können und diese dann irgendwann auch. Voraussichtlich schauen Sie mal nach den ersten paar Wochen des Semesters, des nächsten, des Sommersemesters, auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz, dann finden Sie die Vorträge in Ton dokumentiert, die in diesem Semester gelaufen sind und im Regelfall auch die zugehörigen Präsentationen hinterlegt. Dann können Sie das also alles nochmal nachhören. Heute Abend geht es um Bilder und Zahlen. Und wir haben zu Gast Frau Professor Dr. Wiebke Weber. Sie lehrt an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur, war mein Name, und dort wiederum am Institut für angewandte Medienwissenschaften. Hier sitzen einige Kommunikationsdesign-Studenten, denen ist Frau Weber wahrscheinlich ein Begriff. Zumindest dann, wenn Sie sich mit Datenvisualisierung, Informationsgrafiken befasst haben, dann kennen Sie die einschlägige Literatur, die Frau Weber vorgelegt hat. Frau Weber hat zuvor noch in Stuttgart lange Zeit gelehrt, an der Hochschule der Medien, hat sich auch dort mit dem Thema Informationsdesign und so weiter beschäftigt. Ich bin sehr gespannt, was wir heute erfahren werden über die Bilder und die Zahlen und wie man sie visualisiert. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Weber.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung und auch von mir nochmal. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und Ihnen etwas zum Thema Bild und Zahl von Datenvisualisierungen und Infografiken erzählen kann. Ja, Bilder können etwas. Ich muss vielleicht noch vorab sagen, dieses Bild ist ursprünglich ein Kreis und kein Oval. Es liegt einfach an der Auflösung. Wir wissen nicht, ob es an PowerPoint liegt, an meinem MacBook oder an dem Beamer. Vielleicht wird sich das irgendwann noch klären, aber ich hoffe, dass die Qualität und das, was ich zeigen möchte, trotzdem gut ankommt. Bilder können etwas, was die Sprache so nicht kann, und das ist eben etwas sehr anschaulich zu zeigen. Zum Beispiel Farben. Sie erinnern sich vielleicht an den Spot von Loriot, wo es eben um dieses Weiß geht, um ein Schamol-Weiß, was noch etwas weißer ist als weiß. Und es geht auch um ein Grau, um ein Grün-Grau, um ein mehr Braun-Grau mit Grün. Und es fällt eben schwer, diese Farbe so exakt zu beschreiben, wie das in dem Loriot-Spot von dem Ehemann eben gemeint ist. Und das genau aber ist die Stärke von Bildern. Bilder können auf Anhieb etwas zeigen, wo die Sprache wirklich nach Worten ringt. Und sie können etwas visualisieren, was so erstmal nicht da ist, was nicht sichtbar ist. Wissen Sie, was das hier ist? Kennen Sie diese Visualisierung? Um was könnte es hier gehen? Fußball, richtig. Und um was genau? Bitte?
Wo sich der Torwart aufhält.
Exakt, wo sich der Torwart aufhält. Welcher Torwart? Es ist ein Charakteristikum von Manuel Neuer. Genau. Es ist eine Visualisierung, nämlich über die Wanderlust des Manuel Neuers, wie er bei der WM dieses Jahr in Brasilien gewandert ist, nämlich nicht nur als Torwart, sondern auch als Feldspieler. Und man hat das mal verglichen, man hat sozusagen die Daten dazu erhoben, man hat seinen Weg rund um das Feld getrackt und man hat die Daten erhoben und dann kann man eben sehen, ich habe das jetzt wieder eingeblendet, die waren natürlich ursprünglich beschriftet, die einzelnen Wanderlustfelder der verschiedenen Torwarte, wo sich zum Beispiel der argentinische Torwart aufhält und der von den Niederlanden. Und dann sieht man im Vergleich, dass Manuel Neuer deutlich weiter aus dem Tor herausgeht. Das heißt, Bilder und Infografiken können etwas zeigen, was man so erstmal auf Anhieb nicht sieht. Ich habe Ihnen heute eine Reihe aktueller und auch historischer Beispiele mitgebracht von Infografiken und Datenvisualisierungen. Und ich werde in meinem Vortrag eben danach fragen, was machen Datenvisualisierungen, was macht Datenvisualisierungen und Infografiken zu Bildern, was ist ihre Stärke, was leisten sie und worin liegt ihre Wirkkraft. Und gleichzeitig möchte ich mit Ihnen auch ein bisschen in die Historie zurückgehen und schauen, wo kommen die überhaupt her, seit wann gibt es diese Datenvisualisierungen. Wir haben ja im Moment einen regelrechten Hype, wenn wir jetzt ins Internet gehen und wir schauen uns dort die Zeit zum Beispiel online an, die einen eigenen Datenblock haben, oder wir schauen uns Spiegel online an, wo immer wieder Infografiken auftauchen. Die New York Times, Guardian, das sind BBC, das sind alles Beispiele für Online-Magazine, jetzt aus dem Journalismusbereich, wo Infografiken eine Rolle spielen. Wir können uns aber auch genauso gut Unternehmensseiten anschauen, Geschäftsberichte, überall haben wir Infografiken, Diagramme. Das fing so in den 80er Jahren an, wo gerade in den USA zuerst US Today Infografiken verstärkt eingesetzt hat, ganz simpel mal mit einer Wetterkarte, wo man eben den Wetterbericht nicht mehr nur nachlesen konnte, sondern auch richtig sehen konnte, wie wird das Wetter von morgen. Und dann nahm das so langsam seinen Lauf und in Deutschland war es unter anderem Focus, der als einer der ersten so modularisiert angefangen hat zu erzählen in Wort und Grafik. Hier mal eine Karte, dort mal ein Balkendiagramm und so lockerte sich das allmählich auf. Und inzwischen, wo es auch den sogenannten Datenjournalismus gibt, haben wir einen regelrechten Hype, der längst noch nicht am Abebben ist, sondern es kommen immer mehr Infografiken sowohl gedruckt in die Tageszeitungen, wie aber auch digital online in interaktiver Form zu uns. Vielleicht vorab noch eine Begriffsdefinition, warum spreche ich mal von Infografiken und warum mal von Datenvisualisierungen, was ist da der Unterschied? Naja, so einen richtigen Unterschied, da kann man jetzt viele Wissenschaftler, aber auch Praktiker fragen und jeder wird Ihnen was anderes sagen. Gerade in Redaktionen, wir haben das auch mal getestet, wird dann oft einfach nur von Chart gesprochen oder mal von Visualisierung oder mal von der Grafik schlichtweg, auch von einem Multimedia-Piece, also da gibt es ganz unterschiedliche Begriffe. Und eine Datenvisualisierung, so wie das der Begriff eben im Journalismus verwendet wird und im Umfeld von Datenjournalismus, heißt, man baut wirklich auf großen Datensätzen auf. Also das sind Datensätze, die sich die Journalisten oder das Redaktionsteam vom Statistischen Bundesamt zum Beispiel holen. Das sind richtig große, die in Excel-Tabellen verpackt sind, große Datensätze, wo man in diesen Daten hineingehen kann und man versucht dann aus diesen Daten heraus bestimmte Relationen zu lesen, die man dann anschließend visualisiert. Und viele Datenvisualisierungen sind die Grundlage dann für eine Infografik. Da kommt dann noch ein Text dazu, ein Titel oben drüber, es kommt vielleicht noch ein Foto dazu. Man macht das Ganze noch irgendwo noch anschaulicher, noch interessanter, noch attraktiver. Das ist so ein bisschen ja, der Unterschied, dass man sagt, Datenvisualisierungen können sehr gut die Basis sein für eine Infografik. Umgekehrt aber eine Infografik das ist so für mich ein bisschen der größere Begriff, muss nicht zwangsläufig auch immer auf großen Datensätzen basieren. Stellen Sie sich vor, es gibt jetzt einfach eine Illustration der Körper und die einzelnen Körperteile werden beschriftet, dann läuft das auch unter Infografik, aber da liegen jetzt keine gigantischen Datensätze dahinter. Das ist so ein bisschen der Unterschied, wie man es fassen kann, aber wundern Sie sich nicht, es wird oft synonym eben auch verwendet. Und dann kommt manchmal noch der etwas verwirrende Begriff der Informationsvisualisierung dazu. Also es, selbst wenn Sie auf Wikipedia nachschauen, es wird nicht einheitlich in der Literatur oder in der Fachsprache der jeweiligen Redaktionen verhandelt. Das hier ist ein Beispiel von einer Datenvisualisierung. Und zwar sind das die Ergebnisse der Bundestagswahl. Und hier geht es vor allen Dingen bei dieser Infografik hauptsächlich um die Frage nach dem, wie viel. Das Interesse oder die Aufgabe dieser Infografik war erstmal zu zeigen, wer hat wo, wie viel, hauptsächlich wie viel Prozente geholt. Und da greift man dann eben immer, wenn es um diese Frage nach dem, wie viel geht, gerne nach solchen Kreisdiagrammen oder auch nach solchen Balkendiagrammen oder Säulendiagrammen. Manchmal kombiniert in Verbindung mit einer Karte. Und sowas ist dann, wie gesagt, oft so ein einfaches Diagramm, die Basis für eine Infografik. Diese hier ist interaktiv, sie ist bei Spiegel Online publiziert worden. Und ich habe jetzt als Nutzer noch die Möglichkeit, mit verschiedenen Filtern mir den Wahlkreis herauszuholen oder den Kandidaten herauszuholen, um einzelne Ergebnisse abzufragen. Infografiken zeigen also, an diesem Beispiel hier kann man das sehen, Quantitäten, Mengen, machen Mengen sichtbar. Ein anderes Beispiel, und Sie sehen schon, auch das sind hier Säulendiagramme, ähnlich wie Balkendiagramme, es geht von unten nach oben. Auch Sie zeigen hier eine bestimmte Menge an, eine bestimmte Quantität. Es ist ein Beispiel aus der Zeit und es ging hier eben um die Abgeordnetenaktivitäten. Es ist eine sogenannte Abgeordnetenbilanz der letzten Legislaturperiode von 2009 bis 2013. Welcher Bundestagsabgeordnete hat die meisten Reden gehalten? Wer befragt die Regierung am fleißigsten? Und dazu wurden 155.965 Datensätze ausgewertet. Also das ist ein Beispiel aus der Zeit für Datenjournalismus. Und diese Daten hat ein ganzes Redaktionsteam, da sitzt kein einzelner Journalist mehr dran, sondern das ist ein Team aus Statistikern, aus Journalisten, aus Designern. Und dieses Redaktionsteam hat Plenarprotokolle der 251 Sitzungstage ausgewertet. Und das wurde dann in 5 Kategorien zusammengefasst, also je nach Aktivität. Und dann wurde das in einem Kalender des einzelnen Abgeordneten nochmal monatlich festgehalten. Zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier sehen wir hier. Die Farbcodes zeigt die Aktivität an. Das wird in der Extra-Legende dann nochmal erklärt. Hier oben sieht man Reden, Wortbeiträge, Gruppeninitiativen. Das ist jetzt nur ein Screenshot, ein Auszug aus einer sehr umfangreichen interaktiven Datenvisualisierung, wie sie die Zeit letztes Jahr realisiert hat, Zeit Online. Und dann kriegt man aber noch weitere Informationen, wenn man dann auf die einzelnen PDFs geht, dann sieht man genau, was er mit dieser einzelnen Aktivität geleistet hat. Auch das ein Beispiel für Datenvisualisierung, wo hauptsächlich auch die Menge eine Rolle spielt, hier in Kombination mit einem Kalender mit der Zeit, also mit der Frage nach dem, wie viel. Das ist eine schon ältere interaktive Infografik von der New York Times, die sehr weit vorne ist, was die Entwicklung von Datenjournalismus angeht und interaktiven Infografiken zusammen mit dem Guardian. Und in dieser Infografik sehen Sie, die ist betitelt mit der Überschrift Everyone, Sie sehen hier dargestellt, welche Bevölkerungsgruppe was zu welchem Zeitpunkt am Tag wie viel macht. Also hauptsächlich geht es ums Arbeiten, ums Essen, um Haushalt, um TV. Und Sie sehen, am Abend nimmt TV zu und am Morgen im Tagesverlauf die Arbeit nimmt zu. Und Sie sehen hinten dann am Abend, dass der Bereich des Schlafens zunimmt. Und gleichzeitig kann man dann über einen Filter oben, sehen Sie das, auch noch auswählen, welche Bevölkerungsgruppe man sich anschauen möchte, sei es jetzt, dass es darum geht, ob man Alleinstehende anschaut oder eine bestimmte Altersgruppe oder tatsächlich dann eben auch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sei es jetzt zum Beispiel die sogenannten Arbeitergruppe oder man schaut Intellektuelle an. Also es gibt da verschiedene Parameter, um das auszuwählen. Und das hier, man nennt das eben auch ein Flächendiagramm, aber auch dieses Diagramm zeigt eben sehr stark die Menge. Und man merkt dann auch schon, ich habe Ihnen jetzt schon unterschiedliche Diagrammbeispiele gezeigt, wie stark diese Diagramme auch gestaltet sind, denn es steckt immer eine Farbwahl dahinter, eine bestimmte Form, die ich auswähle. Es muss sich ja auch eignen, um es möglichst attraktiv und verständlich darzustellen, gerade wenn wir solche interaktiven Grafiken haben. So würde etwas aussehen, ein Ranking der besten Länder der Welt, wenn wir es in einer Tabelle hätten. Da hätte jetzt keiner Lust, sich lange durchzuarbeiten und zu schauen, wer ist denn ganz oben, wer ist weiter unten. Hier ist es natürlich schon sortiert, aber angenommen, man würde jetzt Daten erheben, dann müsste man diesen Sortiervorgang noch vornehmen. Und das wurde hier geleistet von Newsweek. Und Newsweek hat einfach mal geschaut, 2010, welche Länder sind führend in bestimmten Kategorien, sei es jetzt zum Beispiel im Gesundheitswesen oder im Bildungswesen oder im Wirtschafts-Bruttosozialprodukt, und hat in einem sehr umfangreichen Feature, wo ein Team von Mathematikern, Statistikern 6 Monate dran gearbeitet hat und Programmierern natürlich, Designern, bis das so entstanden ist, in einem eben 6-monatigen Arbeitsprozess wurde sozusagen aus dieser beispielhaft aus dieser Tabelle, also es war nicht exakt diese, aber so muss man sich das vorstellen, dass all sowas natürlich in Tabellen drin steckt, bis es dann zu dieser sehr netten Oberfläche kommt. Zugegeben, wir haben Tests gemacht mit Benutzern, nicht ganz leicht zu bedienen ist, in dem Moment, wo sie online sehr viele Parameter, sehr viel Filter zur Auswahl haben, kann es auch schnell dazu führen, dass sich ein Benutzer, eine Benutzerin überfordert fühlt und irgendwann auch den Rezeptionsprozess abbricht und sagt, nee, das ist mir zu viel, ich hätte es gerne ein bisschen einfacher. Also Infografiken veranschaulichen etwas, aber je komplexer sie sind und je mehr Fragen sie beantworten möchten, nach dem wann, wie viel, auch wo, in dem Moment, wo wir viele Fragen an eine Grafik haben, wird sie komplex und dann ist auch der Rezeptionsprozess nicht mehr ganz so einfach, wie das vielleicht bei einem einfachen Schaubild der Fall wäre, wo bestimmte Teile, Körperteile einfach beschriftet sind, als Beispiel. Auch das ist eine Datenvisualisierung, sieht erstmal gar nicht so aus, sieht erstmal für Sie vielleicht auch jetzt nur grau aus, aber diese Grafik stammt aus der Berner Zeitung und wurde 2013 mit dem DPA Infografik Award ausgezeichnet. Da fragt man sich, naja, das ist ja jetzt recht simpel im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Sie wurde deshalb ausgezeichnet, wahrscheinlich weil sie so einfach zu erfassen ist. Ich weiß nicht, ob es für Sie noch sichtbar ist, die Farbe ändert sich hier unten. Es hat noch hier unten einen blauen Balken und einen rosa Balken. Und sie sieht sehr harmlos aus, dargestellt ist aber tatsächlich, es sind 93.000 Punkte, die hier symbolisiert worden sind, und diese 93.000 Punkte stehen für 93.000 Todesopfer, die der Bürgerkrieg in Syrien bis zu diesem Zeitpunkt, als die Grafik erstellt wurde, gefordert hat. Also sie sieht nicht emotional aus, gar nicht dramatisch. Aber wenn man das dann richtig sieht, ich habe das nochmal hier ein bisschen herausgeholt, wo das auch beschrieben worden ist, dass es hier vor allen Dingen wirklich um Todesopfer geht und es ist nochmal unterschieden zwischen Kindern, das zeigt dann auch nochmal die Legende, also wer im Einzelnen umgekommen ist, das wird dann hier nochmal genau dargestellt. Auch das läuft unter Infografik bzw. Datenvisualisierung. Man braucht hier den Text. Hätten wir den Text nicht, hätten wir nicht hier allein schon Bürgerkrieg und die Erklärung, dass das 93 Punkte sind, die für Menschenleben, für gefallene Menschenleben stehen, wüsste man mit der Grafik nichts anzufangen. Es braucht hier dringend die Sprache noch dazu, also zusätzlich zu der Visualisierung und der Zahl. Neben der Menge, ich habe Ihnen jetzt viele Beispiele gezeigt für Diagramme, die eine Antwort geben auf die Frage, wie viel. Neben der Menge ist ein anderer Faktor, was man visualisieren kann, die Zeit. Viele Infografiken bauen als Hauptelement auf die sogenannte Timeline, auf eine Zeitleiste, auf einen Zeitstrahl, um darzustellen, was ist wann passiert. Nicht unbedingt wo, sondern wann. Das Wo wird hier durch die Sprache wieder übernommen. Es geht hier um eine Chronologie von Fukushima, von dem Tsunami und dem darauffolgenden Reaktorunglück. Es ist eine Infografik von Spiegel Online. Und diese Zeitleiste, wir haben damals auch in einem Forschungsprojekt mit der Redaktion gesprochen, diese Zeitleiste wird häufiger eingesetzt. Das ist wie so ein Muster, wie so ein Template, was man immer wieder nimmt und wo dann die einzelnen Tagesereignisse kann man oder von der Zeit stündlich könnte man sozusagen diese Timeline dann auffüllen und daran sozusagen die Geschichte dieser Katastrophe erzählen. Andere Beispiele von Timeline, Sie sehen auch hier wieder, wie stark sowas gestaltet sein kann. Es ist nicht einfach nur eine Timeline, ein Zeitstrahl. Auch hier kann man navigieren. Es ist vom Guardian, glaube ich, der das gemacht hat, oder? Ja, The Guardian, ich sehe sie unten nicht. Und man navigiert jetzt hier nicht wie bei Spiegel Online in diese Richtung, sondern weil es eben interaktiv ist, man fährt sozusagen mit der Maus hinein, diese Bahnen entlang. Es geht hier um die verschiedenen Revolutionen im Nahen Osten und in den nordafrikanischen Ländern, also um den arabischen Frühling, und man wollte darstellen, was ging wann, wo los, wo gab es Proteste, und hat das eben auch wieder sehr aufwendig recherchiert und dann in einer Zeitline parallel sozusagen synchron, es gibt eine synchrone und eine diachrone Achse, hat man das dargestellt anhand dieser Visualisierung. Zeitleisten findet man auch in Unternehmen, damit ich nicht immer nur im Journalismus bin. Das sind eben die zwei Hauptbereiche, wo hauptsächlich mit Infografiken gearbeitet wird. Das ist der Journalismus und eben die Unternehmenskommunikation. Und man stellt inzwischen sehr, sehr gerne die Unternehmensgeschichte am Beispiel eines Zeitstrahls dar. Es ist nicht mehr so, dass man Dokumente aufklickt und dann anfängt zu lesen in einer Chronologie, wie das früher vielleicht auch in den Familienchroniken im Mittelalter der Fall war, sondern immer mehr greifen zu diesem sehr praktischen, einfachen Zeitstrahl, in dem ich dann selber als Nutzer auch sagen kann, fange ich wirklich ganz vorne an bei der Geschichte oder fange ich bei dem Aktuellsten an und gehe langsam zurück, oder mich interessiert vielleicht nur ein bestimmter Zeitpunkt, eine bestimmte Zeitepoche, und dann kann man das auswählen. Das hier ist jetzt VW als Beispiel, ich habe noch ein Schweizer Beispiel mitgebracht, die Migros, großer Supermarkt in der Schweiz. Und Sie sehen schon, auch hier ist es wieder gestaltet, ein bisschen historisch, jeweils mit Bild und Text noch angereichert zu einer Infografik. Und man kann auch hier interaktiv an dem Zeitstrahl entlang navigieren. Die nächste Frage, und Sie merken schon, ich hangel mich so ein bisschen an den journalistischen W-Fragen entlang. Das ist sozusagen das Werkzeug, mit dem Journalisten beim Schreiben arbeiten, und wir haben festgestellt in Forschungsprojekten, dass diese W-Fragen eben sehr gut für diese Infografiken sich eignen. Nach dem wie viel und wann ist die nächste Frage das Wo, wo findet etwas statt? Wenn man hauptsächlich das thematisch in der Infografik verarbeiten möchte, dann greift man zu Karten. Dann Karten sind eben auch Diagrammformen und man gestaltet diese Karten. Das ist ein Beispiel aus der NZZ, die auch letztes Jahr den DPA Infografik Award gewonnen haben im Bereich interaktive Grafiken. Und man hat hier in interaktiven Karten verschiedene Fragen, die die Schweiz betreffen, versucht zu visualisieren. Hier geht es zum Beispiel darum, wie weit sind die einzelnen Kantonsstädte, Hauptstädte von Bundesbern entfernt, um mal zu zeigen, wie es um einfach zu sehen, wie sind die verschiedenen Kantons Regierungen, Parlamente sozusagen mit dem Bundesbern vernetzt. Auch hier war natürlich, sind Daten die Basis für diese Visualisierung. Oder hier aus dem, ein Beispiel aus Berlin, wo Sie sich Berlin leisten können, das ist die Überschrift. Und da merken Sie schon, auch in der Überschrift steckt diese W-Frage drin. Es ist eine thematische Karte, man sagt auch Kartogramm, weil man sieht hier gleichzeitig eingefärbt, wo sind die Mieten am teuersten, wo kann man es sich vielleicht am ehesten noch leisten. Und man kann dann hier auch wieder über Filter die verschiedenen Einkommensschichten oder sein Einkommen ankreuzen und dann werden einem interaktiv in dieser Karte die entsprechenden Regionen mit den Mietpreisen angezeigt. Ein Balkendiagramm wäre hier nicht so sinnvoll, weil man will ja genau wissen, wo die Mietpreise vielleicht gestiegen sind und wo man es sich eben noch leisten kann, wo man hinziehen könnte und wo es vielleicht, wo man nochmal nachrechnen muss. Anderes Beispiel, was recht bekannt geworden ist, weil es auch ein sehr beliebtes Thema ist, was uns oft ja eher ein Ärgernis ist, nämlich die Deutsche Bahn. Die Süddeutsche Zeitung hat Daten gesammelt, von der Deutschen Bahn hat sie die bekommen. Es ging um die Pünktlichkeitsangaben, man wollte sehen, wie spät ist der Zug oder wie pünktlich ist die Deutsche Bahn tatsächlich unterwegs. Und so flossen seit Spätsommer 2011 die ganzen Daten von der Deutschen Bahn in eine riesige Datenbank und man konnte dann wirklich live, das war eine Live-Karte, nachschauen, wo befinden sich gerade verspätete Züge, wo sind die Züge so ungefähr in der Zeit und wo muss man vielleicht mehr als 30 Minuten mit Verspätung rechnen. Diese Karte gibt es nicht mehr. Irgendwann hat die Deutsche Bahn dann diese Karte, ich glaube, sie haben einen eigenen Zugmonitor inzwischen aufgesetzt und diese Daten fließen jetzt nicht mehr zur Süddeutschen hin, sondern in die eigene, wobei die, glaube ich, nicht ganz so genau ist wie die von der Süddeutschen. Ich vermute, man wird da doch bei der einen oder anderen, ja, bei dem einen oder anderen Datensatz vielleicht ein bisschen beschönigend hinzuwirken oder die Visualisierung kann einiges dazu beitragen, dass es nicht ganz so dramatisch aussieht. Auf jeden Fall ist es nicht mehr online, aber diese interaktive Karte ist sehr oft abgerufen worden bei der Süddeutschen Zeitung. Auch hier wieder die Frage natürlich, wo? Und hier geht es vor allen Dingen auch um die Zeit, um das wie viel. Ja, haben Sie sich schon mal gefragt, was Ihre Katze tagsüber macht? Das war eine Forschungsfrage, die sich das Royal Veterinary College gestellt hat, zusammen mit der BBC. Und Sie haben gesagt, das wollen wir doch mal wissen und das wäre doch auch mal was für unsere Leser. Die meisten oder viele haben eine Katze und wissen vielleicht wirklich nicht, was die so tagsüber treibt. Und dann wurden in einem Versuch Katzen mit einem GPS ausgestattet. Man hat dann diese Daten getrackt und dann hat man einen bestimmten Bereich sich genommen. Ich weiß gar nicht, ob es London war oder woanders. Ich nehme mal an London, in meinem Bezirk in London und hat dann verschiedene Katzen ganz genau den Bereich kann man dann an dieser Karte interaktiv nachverfolgen und zu den Katzen gibt es dann auch noch ein paar Informationen. Also so, der ganze Weg wurde aufgezeichnet von dieser Katze und die Infografik hat den netten Titel The Secret Life of the Cat und ganz so secret war es dann eben nicht mehr, ganz so geheim. Man kann es eben jetzt hier nachschauen. Aber man hat dann gleichzeitig das auch noch mit einem netten Video angereichert. Also Sie merken schon, es bleibt nicht bei dieser puren Datenvisualisierung, sondern in dem Moment, wo es dann wirklich an die Nutzer rausgeht, möchte man natürlich auch nicht nur informieren, sondern auch ein wenig unterhalten und man versucht das dann attraktiv zu machen. Zusammenhänge ist auch etwas, was Infografiken leisten können und hier geht es dann eben oft um die Frage nach dem Wie. Wie hängt etwas zusammen? Also nach dem Wann und wie viel und wo auch und wer vor allen Dingen auch ein Wie. Und da geht es meistens darum, Strukturen aufzuzeichnen, Relationen aufzuzeigen. Wie hängt was zusammen oder wer hängt mit wem zusammen? Wie zum Beispiel hier, das ist wieder ein Beispiel von der Zeit. Hier wurden 250 Personen aus der Politik genommen und man hat einfach mal wieder geschaut, Und zwar, wie oft werden die in Artikeln genannt, in Verbindung miteinander, und hat dann eben so eine Netzwerkkarte erstellt. Und je größer der Name, desto häufiger war die Nennung. Und man sieht zum Beispiel hier, wie weit Wolf entfernt ist von Merkel. Das war genau das Jahr 2012. Da ging es dann schon auseinander, das war dann schon das Ende. Und man kann dann, wenn man hier sich jetzt auch näher mit beschäftigt, wahrscheinlich auch nochmal schauen, wie sieht es mit der Innenpolitik aus, wer steht da mit wem in Verbindung. Es ist natürlich auch nicht mehr so übersichtlich, das muss ich zugeben. Man darf sowas auch immer hinterfragen, wie stark macht sowas Sinn und wie schön sieht es einfach nur aus, ist es eher ein abstraktes Bild oder kann ich da als Leser mit dieser Information hier noch was anfangen? Diese Frage stelle ich ganz bewusst auch kritisch, nicht jede Infografik informiert. Hier sieht man auch nochmal ein Beispiel, wie für Strukturen, für Relationen, diesmal sehr, sehr simpel aufgebaut, aber es ist das gleiche Prinzip. Wie gestaltet sich sozusagen der Familienstammbaum von Michelle Obama? Die New York Times hat das mal aufgearbeitet, als eben Obama dort zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Und das ist jetzt hier sehr simpel. Man kennt das auch von solchen sogenannten Organigrammen, also Organisationscharts. Dort haben wir das auch in Unternehmen. Welche Abteilung hängt mit welchem wie zusammen? Wer liefert wem zu? Und hier geht man einfach durch die Karte durch. Man kann diese verschiedenen Punkte anklicken und dann gehen entweder Texte auf oder Videos auf. Und vor allen Dingen der Stammbaum sieht man dann, den sieht man dann sehr schön. Also die Punkte, die hier grau sind, sind alle interaktiv und dahinter verbirgt sich etwas. Das als Beispiel für ein Diagramm, was eben Strukturen und Relationen aufzeigt. Das ist auch nochmal ein Beispiel für die Frage nach dem Wer. Und hier geht es um Snowden und wer alles in diesen NSA-Files erwähnt wurde. Man sieht hier sehr schön auch, wer wurde noch wie ausspioniert. Man hat sozusagen den ganzen Kreis an Politikern um Snowden drumherum gesetzt. Das ist auch wieder ein Beispiel vom Guardian. Und man bekommt dann, ist es wieder interaktiv, wenn man drauf geht, die verschiedenen Informationen dazu. Also hier wird hauptsächlich in einer Infografik porträtiert und beschrieben. Und ein anderes Beispiel für das Wie, nicht nur Strukturen und Relationen, sondern auch wie funktioniert etwas. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Funktion von Infografiken, eine Antwort zu geben auf das Wie und damit eine Erklärung zu geben. Wie entsteht zum Beispiel ein Orkan oder ein Tsunami oder wie entsteht Ebola? Auch das ist eine Infografik und hier sehen Sie schon, hier liegen jetzt auch nicht mehr diese gigantischen Datensätze drunter, wie wir das bei anderen Infografiken vorher gesehen haben, sondern hier geht es wirklich mehr um das Erklären und um das Beschreiben. Und im Managementbereich haben wir das zum Beispiel oft auch in Form, wie läuft ein Prozess ab, zum Beispiel eine Fertigungskette für ein Produkt. Oder hier, wie funktioniert eben so ein Profi-Football-Spiel in den USA von 20 Minuten, das ist eben Gratis-Magazin in der Schweiz. Und die machen aber online sehr, sehr viel Infografiken auch. Und hier wird mir allein schon mit den Pfeilen, sehe ich, hier wird erklärt, wie funktioniert das ganz genau. Ich brauche natürlich immer auch Text dazu. Infografiken funktionieren selten ganz ohne Worte. Es ist wirklich immer ein Zusammenspiel aus Bild und aus Zahl natürlich, weil ich muss ja irgendwas, ich möchte ja auch Daten zeigen. Die Zahl spielt eben eine ganz wichtige Rolle und eben in der Regel auch immer aus Text und wenn es nur eine Überschrift oder Bildunterschrift Legende ist. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen bis hierher, was wir so aus diesem Streifzug durch die aktuellen Infografiken oder durch die aktuelle und internationale Infografiklandschaft mitgenommen haben. Infografiken können also beschreiben, sie geben dann einer Antwort auf die Frage nach dem Wer. Und das können Personen sein oder auch Objekte. Dann geben sie eine Antwort auf die Frage nach dem Wie viel. Und das wird eben oft in solchen Balkendiagrammen, Säulendiagrammen, Kreisdiagrammen, Bubblecharts dargestellt. Da gibt es sehr, sehr viele Flächendiagramme, Polardiagramme, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann auf die Frage nach dem Wann. Dort haben wir die Zeitleisten, die sehr unterschiedlich gestaltet sein können. Dann Karten, die eine Antwort geben auf das Wo. Und dann eben die Strukturen, Relationen, die eine Antwort geben auf das Wie. Ich habe das nochmal so ein bisschen herausgezogen. Und sehr oft eben in Kombination, wer, wann, wo, wie, warum. Na, warum nicht? Warum war ich jetzt zu schnell? Warum ist schwierig? Für das Warum braucht es meistens die Sprache, um das dann wirklich transparent zu machen und wirklich einen Grund zu nennen. Und da komme ich später auch noch dazu, was ist die Stärke der Sprache und was ist die der Infografiken. Wozu braucht man jetzt Infografiken? Wenn wir uns das Wort angucken, und ich habe es ja auch ein bisschen hervorgehoben, Infografiken in erster Linie sollen natürlich informieren. Und informieren kann man jetzt auf sehr unterschiedliche Weise. Information ist ja so ein ganz, ganz weites Wort. Da wollen wir gar nicht nachfragen, was Informationen sind, sondern ich möchte einfach mal versuchen, indem ich verschiedene Kategorien von informieren aufliste, Ihnen näher zu bringen, was heißt informieren bei einer Infografik. Einmal eben beschreiben, dann das Erzählen. Erzählen kann ich in dem Moment, wenn ich einen Ablauf habe, wenn ich eine Veränderung habe, in dem Moment kommt sozusagen Narration ins Spiel. Beim Beschreiben selber noch nicht unbedingt, das ist eher deskriptiv, aber wenn eine Infografik etwas erzählen soll, und das wird sehr oft, werden Sie das so als Buzzword hören, oh, wir wollen eine Story erzählen, wir machen eine Infografik. Da steckt aber nicht immer eine Geschichte drin und in den Datenvisualisierungen steckt oft überhaupt gar keine Geschichte drin, auch wenn Sie ganz oft schon gehört haben, vielleicht eine Datenstory oder eine mit Daten Geschichten erzählen. Das geht eben nicht, wenn Sie sagen, ich muss da in einem Wust von Daten filtern und explorieren. Dann bekommen Sie zwar Informationen, aber das ist nicht unbedingt eine Geschichte. Eine Geschichte haben wir dann, wenn wir einen Anfang haben und wir haben ein Ende und dazwischen gibt es eine Veränderung. Dann entsteht sozusagen eine Geschichte. Ganz simples Beispiel, der König starb und dann starb die Königin. Da haben wir eine Veränderung, das ist eine kleine Geschichte und wir haben sogar ein kausales Moment drin, auch wenn es nicht explizit gesagt wurde, die Königin starb vielleicht aus Kummer, weil der König vorher gestorben ist. Da haben wir eine Veränderung. Vorher hat jemand gelebt und dann war er tot und dazwischen gibt es einen kausalen Zusammenhang. So simpel ist das mit den Geschichten, wenn ich das jetzt mal so runterbreche. Und bei einer Chronologie, wenn das gut verbunden ist, dann erkennen wir eben, da verändert sich etwas. So kann man also durch das Narrative informieren, dann durch Argumentation, argumentativ, indem wir vielleicht hier, wie bei der Unternehmenszeitleiste, sagen, wir waren schon immer gut, schaut her, unser Unternehmen hat so eine lange Tradition, unser Unternehmen war schon immer erfolgreich, ihr könnt es hier auf diesem Zeitstrahl nachschauen, es ist eine Kontinuität da, es ist wie ein visueller Beweis für vielleicht auch das Vertrauen, das man in das Unternehmen haben kann, ich vertraue einem Unternehmen, das schon so lange so gut läuft. So kann man es als Argument verwenden und eben zum Erklären, dass das Explikative sozusagen, die explikative Funktion ist bei Infografiken auch sehr stark da. Der zweite Teil von Infografiken, der betrifft das Bildliche. Das ist ja auch das Thema dieser Reihe. Grafiken sind etwas Bildliches. Wieso ist so ein Balkendiagramm jetzt ein Bild? Oder wieso ist einfach so ein Zeitstrahl, wieso lässt sich das als Bild bezeichnen? Wie hängt das mit Bildern zusammen? Wir können jetzt sagen, also die Wissenschaftler ordnen eben diese ganzen Diagramme, Infografiken zum Bild dazu. Sprache ist es nun nicht. Bild ist es deshalb, weil es etwas abbildet. Das ist generell bei Bildern so. Bilder bilden etwas ab. Aber während nun ein Bild, wie wir das hier sehen, einen Tisch abbildet, bildet ein Diagramm erstmal nichts Sichtbares ab. Bei einem Bild, oder sagen wir erstmal so, bei der Sprache ist das sehr willkürlich. Ich kann dazu Table sagen oder Tisch oder Mesa. Die Sprache funktioniert deshalb, weil wir uns in der Gemeinschaft darauf geeinigt haben, dass dieses Teil mit Platte und vier Beinen eben Tisch heißt, in Deutschland und in Spanien Mesa oder Table. Aber wenn wir ein Bild sehen, wissen wir alle sofort, unabhängig von der Nationalität und von unserer Sprache, was damit gemeint ist. Also Bilder bilden etwas ab. Das ist jetzt sehr einfach, wenn es dieses Objekt in der Realität auch tatsächlich gibt. Wie ist das nun bei den Diagrammen? Manuel Neuers Wanderlust haben wir natürlich nie so gesehen. Wenn wir das Spiel angucken am Fernseher, sehen wir zwar, dass der da ziemlich viel im Mittelfeld ist, wo er eigentlich nicht hin sollte, aber seine ganzen Bewegungen, die sind so nicht sichtbar. Die müssen erst durch Daten an eine Oberfläche hochgespült werden und sichtbar gemacht werden. Und sie bilden natürlich schon etwas ab, diese Diagramme. Aber erst in einem zweiten Schritt, nämlich erst nachdem es durch Berechnung, nachdem die Zahlen sozusagen eine Form bekommen haben, erst dann entsteht sozusagen ein zweites Bild. Es ist ein Modell, weil ein anderer Designer, ein anderer Journalist, ein anderes Redaktionsteam würde vielleicht die Wanderlust von Manuel Neuer vollkommen anders gestalten. Es ist also nichts, was in der Realität da ist. Gleichsam wird aber etwas abgebildet, nämlich Strukturen, Relationen, Zusammenhänge. Das ist für uns sehr abstrakt, aber das steckt sozusagen hinter diesen Diagrammen. Und deswegen kann man durchaus von Bildern sprechen. Man sagt auch, es sind bildlose Bilder, weil sie ja nicht wie beim Tisch tatsächlich das Objekt haben, sondern erstmal nichts dahinter. Oder Strukturbilder, weil sie eben eine Struktur, ein Modell sind für etwas. Eine Struktur abbilden, ein Modell abbilden. Ich möchte noch ein bisschen zurückgehen in die Geschichte und Ihnen noch zeigen, wo jetzt diese bildlosen, diese Strukturbilder herkommen. Die mussten ja auch irgendwann mal erfunden werden. Und die gibt es eben nicht erst seit 1980, seit US Today angefangen hat, mit Wetterkarten in ihren Zeitungen zu arbeiten, sondern sie gibt es schon wesentlich länger. Und es gibt eine sehr schöne Internetseite, die nennt sich Milestones of Data Visualization. Und da ist das sehr schön auch dokumentiert, seit wann es bereits sogenannte Karten, Diagramme, Infografiken gibt. Und das fängt schon an, 6200 vor Christus vermutet man, vielleicht die älteste Karte, das ist ein Dorf, ich kann leider kein Türkisch, Çatalhöyük, es ist inzwischen eine Ausgrabungsstätte. Und auf dieser Ausgrabungsstätte hat man eben diese Wandmalerei gefunden und man vermutet, dass das ein Dorf ist, was eben diesen Namen trägt. Man sieht dahinter einen Vulkan, der vielleicht gerade Asche spuckt. Und man hat mal versucht zu visualisieren, wie diese verschiedenen Häuser um den Vulkan angeordnet sind, inklusive der einzelnen Zwischenräume zwischen den Häusern. Also man vermutet, dass das vielleicht die erste Infografik ist, die es gibt. Oder hier zum Beispiel, ich springe jetzt sehr schnell durch die Geschichte, Sie brauchen nicht befürchten, dass ich jetzt nicht so langsam von 6000 vor Christus in die heutige Zeit vorarbeite, es ist wirklich ein kurzer Rückblick, aber es ist noch sehr spannend zu sehen, irgendjemand musste ja mal so ein Balkendiagramm erfunden haben, wie das so gekommen ist. Und das ist jetzt zum Beispiel wahrscheinlich eine der ersten Weltkarten, so hat man sich die Welt vorgestellt, das ist von Anaximander. Man hatte so das Gefühl, die Erde ist umgeben von Wasser und da, wo es nicht feucht ist, da hat es eben Erde und man sieht eben auch schon so drei Erdteile, Europa, Asien und Libyen, was dann so Richtung Afrika geht. Oder hier 1375, das ist ein sehr, sehr berühmter Weltatlas, er gilt als der vollständigste Atlas im Mittelalter. Er ist von Katalanen gemacht worden. Die Katalanen waren damals sehr, sehr stark, was Karten anging, Kartenmaterial. Die Kartografen sind Abraham und Juda Kreskes. Auf Mallorca ist dieser Atlas entstanden von 1345. Und es war damals eine Auftragsarbeit von König Peter IV. Von Aragon. Und es ist schon recht vollständig, also man sieht schon China, man sieht Asien und also ganz Asien, der ferne Osten und Europa natürlich. Schon recht detailliert. Im 16. und 17. Jahrhundert fing man eben an, Instrumente zu entwickeln, die es ermöglichten, dass man nun misst, dass man bestimmte Naturphänomene nicht nur beobachten kann, sondern auch messen kann. Und dass man physikalische Quantitäten messen kann. Dass da fing sozusagen die Blütezeit der Infografiken und der Datenvisualisierungen an. Es war wirklich der Beginn. Man konnte plötzlich die Position der Sterne, man konnte sie wahrnehmen, erfassen und eben auch berechnen. Und es war eine Zeit des Aufbruchs ins visuelle Denken. Und Michael Ferenc von Langren, das war ein Mathematiker, Astronom und Kartograf, der im 16., 17. Jahrhundert gelebt hat, ein Niederländer, der wollte überhaupt mal darstellen, wie sehen denn die Längen gerade aus von Toledo nach Rom. Das sollte ein Navigationsinstrument auch sein für die Schifffahrt, damit die nicht immer, ja, damit man den Weg findet. Und er hat damals bei Toledo den Nullmeridian gesetzt, ist er natürlich nicht, heute nicht mehr, aber damals war er eben bei Toledo und hat dann die verschiedenen Längengrade eingezeichnet bis Rom. Und es haben mal Bildwissenschaftler eine Google Map Karte untergelegt und festgestellt, dass das so natürlich gar nicht stimmt, er war schon weit über Griechenland hinaus. Also es war nicht für die damalige Zeit nicht hilfreich, aber es ist der erste Versuch, vielleicht der erste statistische Graph überhaupt, um sowas mal darzustellen. 1644. Einfach in einer Linie, eben nicht mehr beschreibend, nicht mehr mit dem Text. Oder Denis Diderot hat und D'Alembert, die haben in ihrer Enzyklopädie gesagt, es geht eben nicht nur, dass man alles im Text beschreibt. Man hat keine Vorstellung davon. Woher sollen Leute, die das lesen, wissen, wie eine Druckerpresse aussieht oder das Werkzeug von einem Kirschner? Und er hat gesagt, ich brauche für meine Enzyklopädie eben auch Bilder, Infografiken. Er hat es natürlich nicht so genannt, aber es läuft darauf hinaus. Und man hat versucht, sich ein wenig auch von dieser Vormachtstellung des Wortes, die ja eben durch Gutenberg, durch diese sogenannte Gutenberg-Galaxis enorm an Dynamik gewonnen hat, man hat versucht, da ein wenig gegenzuwirken, weil Bilder eben nicht nur illustratives Beiwerk sind, sondern Bilder haben durchaus auch, sie können Erkenntnisse bringen. Bilder sind mehr als nur Dekoration, sie tragen etwas sozusagen zum... Ja, sie haben epistemisches Potenzial, sie können Erkenntnis fördern, sie transportieren Wissen, sie erzeugen Wissen. Und das hat man lange vergessen, eben durch diese Vormachtstellung des Wortes, des Textes, wenn es ums Wissen ging. Da hat man immer geschaut, dass man möglichst viel schreibt, dicke Bücher, das war eben der Trend damals. Und er ist ein wenig dagegen angegangen, hat gesagt, nein, ich brauche auch ein erklärendes Bild, ein Bild, was erklärt, nicht nur schön ist. Die Timeline. Ich habe Ihnen vorhin verschiedene Versionen der Timeline gezeigt. Und die Timeline musste auch erstmal erfunden werden. Ist noch gar nicht so alt, 250 Jahre. Und als Erfinder der Timeline gilt Joseph Priestley, ein Brite. Die meisten waren ja so Allrounder, Philosoph, Erziehungswissenschaftler, Chemiker, Theologe. Und er hat eben mal hier dargestellt, er hat insgesamt waren es 2000 berühmte Persönlichkeiten, die in einer großen Chart dargestellt hat, von 1200 vor Christus bis 1765, bis eben zu seinem Zeitpunkt. Und er wollte eben zeigen, hat das gegliedert in verschiedene Kategorien, zum Beispiel Künstler, Poeten oder berühmte Wissenschaftler und Ärzte. Und er wollte eben zeigen, wer war von wem wann Zeitgenosse. Wer hat vielleicht wen beeinflusst, wer ist auf wen gefolgt? Und das war die Idee, so einer Chart, so etwas in einer Art Timeline zusammenzufassen. Und die hat der Weltgeschichte in einer Art Timeline gezeigt, eben auch noch mit einer bestimmten Farbkodierung versehen. Und sein Zeitgenosse William Playfair, ein schottischer Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler, der erfand eine ganze Reihe von Diagrammformen. Und er gilt allgemein als Erfinder des Balkendiagramms, also des Kreisdiagramms und des Liniendiagramms. Und viele seiner Arbeiten gelten heute noch so als Klassiker, als Schulbeispiele für gestaltete Informationsgrafiken. Er hat auch einen Atlas herausgegeben, The Commercial and Political Atlas, und dort finden sich 43 Zeitreihenanalysen und ein Balkendiagramm, und das ist so das erste dieser Art, was in diesem Atlas drin ist. Sehr, sehr simpel sieht das aus, es zeigt die Anteile des Osmanischen Reiches, nein, umgekehrt, es zeigt, welche anderen Kontinente oder Länder Anteil haben am Osmanischen Reich, nämlich Europa und dann eben Asien und Afrika. Und das wollte er, diese Anteile wollte er in diesem Kreis- oder Kuchentortendiagramm darstellen. Und das gilt so das erste als seine Art Ende 1790 fing er damit an, 1801 ist dieser Atlas erschienen. Florence Nightingale ist Ihnen vielleicht bekannt als eine Krankenschwester, was Sie vielleicht nicht wissen. Sie war eine hervorragende Statistikerin und sie hat sich eben nicht nur um die Kranken bemüht, sondern sie wollte auch, dass sich die, also vor allen Dingen um Soldaten, sie wollte, dass sich die Bedingungen für Soldaten in den Lagern, in den Lazaretten verbessern. Und weil sie wusste, dass sie als Frau da gar nicht hinkommen musste und uns sagen, könnten Sie nicht bitte und es wäre doch nett. Und sie wusste, sie brauchte schlagkräftige Argumente. Und sie hat dann eben statistisch erfasst, wie viele Soldaten während des Krimkriegs im 19. Jahrhundert wirklich verwundet sind und daraufhin sterben und wie viel an andere Todesursachen haben, und sie hat das farblich auch gekennzeichnet, blau, die an Infektionen sterben, rot, die verwundet sind und daraufhin gleich gestorben sind, und schwarz an anderen Ursachen. Und wenn Sie dann sehen, dass blau, die wirklich an Infektionskrankheiten gestorben sind, dass das der größte Teil ist, dann weiß man, dass man vielleicht an den sanitären Bedingungen etwas verändern muss. Und sie hat das in sogenannten Coxcomb-Diagrams festgehalten. Die sehen aus wie Hahnenkämme, nennen sich auch Polardiagramme, und hatte damit wirklich gute Gründe vorzuzeigen und hat daraufhin auch einiges für die Soldaten bewirkt, also hat auch die finanziellen Mittel dafür bekommen. Und sie war wirklich, was man immer wieder vergisst, vor allen Dingen auch Statistikerin, nicht nur Krankenschwester. Sie konnte dann eben auch einen zeitlichen Zusammenhang zeigen und sie hat das auch visuell sehr gut umgesetzt. Und dann fing man so an, auch andere Formen zu finden. Hier geht es um die Fleischproduktion in weltweit. Und man fing dann eben an, auch mit sogenannten Piktogrammen schon zu arbeiten, wo man gesagt hat, je nach Größe des Piktogramms sehe ich hier gleichzeitig auch eine Menge. Wo wird das meiste Fleisch konsumiert? Australien war da noch sehr groß und Italien unten, das ist die ganz kleine Kuh. Ist natürlich schwierig, so das genau zu berechnen, eine Kuh, ich weiß nicht, wie er das mit der Fläche gemacht hat, es muss ja wie beim Kreisdiagramm, muss ja genau die Fläche stimmen und die Relation, das scheint mir jetzt hier ein bisschen schwierig, die Kühe sind auch nicht alle so gleich und Computer gab es nicht, er hat das alles mühevoll gezeichnet, die Zahlen machen es dann letztendlich klar. Und dann kam das, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, kam dann ein Name auf, nämlich Otto Neurath, der das sogenannte Isotype-System erfunden hat, und Isotype steht für International System of Typographic Pictures, und er wollte sozusagen diese ganzen Zahlen- und Datenvisualisierungen verständlich machen für die Bevölkerung, für das gemeine Volk, weil wir haben das ja auch davor schon gesehen, die Diagramme haben irgendwann so eine Art Fachsprache entwickelt. Sie wurden komplizierter, waren nicht mehr so einfach zu lesen. Und Otto Neurath wollte erreichen, dass man zum Beispiel demografische Veränderungen oder sozialökonomische Fakten laienhaft vermittelt, so, also im positiven Sinne, so dass es der Laie auch versteht. Und er hat daraufhin diese sehr simplen, monotonen Piktogramme erfunden, aber man findet sie eben heute auch noch in den Zeitungen, wo dann ein Männchen zum Beispiel für 5 Millionen steht. Und er hat versucht, in diesen sehr einfachen schematischen Darstellungen ja, volkswirtschaftliche Fakten zu vermitteln. Otto Neurath ist dafür recht bekannt, dass er das erfunden hat. Und einen Namen möchte ich noch erwähnen, der nicht fehlen darf, ein herausragender deutscher Designer, das ist Otto Eicher, der diese Piktogramme zum Beispiel für die Olympischen Spiele 1972 gemacht hat. Das ist jetzt natürlich keine Infografik, aber diese Piktogramme sind, wie eben auch ein Balkendiagramm, oft Elemente einer Infografik und tragen etwas zum Verständnis für diese Infografik bei. Deswegen habe ich auch das noch reingenommen. Und zu guter Letzt, dann ist der Streifzug zu Ende, noch etwas, was auch wichtig ist, nämlich 1933 wurde zum ersten Mal so ein U-Bahn-Plan überhaupt entworfen. Und auch hier haben wir natürlich nichts Reales als Abbild da. So sieht London natürlich nicht aus. Diese abstrakte Form hat der Ingenieur Harry Beck erfunden, der war am Bau der U-Bahn maßgeblich beteiligt. Und dann wurde sie eröffnet und dann sagte man, ja, jetzt brauchen wir noch irgendeine Information, die wir den Fahrgästen geben können, die müssen ja wissen, wo fährt der Zug hin. Und dann hat er wirklich in einer sehr so will es die Legende, sehr schnell über Nacht mehr oder weniger so einen Plan entworfen. Und er sieht ja auch sehr nach Ingenieursplan aus, aber er funktioniert, weil er so abstrakt ist, weil er so minimalistisch ist, weil er auf das Wichtigste reduziert ist. Und diese Form der U-Bahn-Pläne hat sich bis heute erhalten. Und dann sind wir im Zeitalter der Datenvisualisierung, wie wir das heute kennen, wo wir zum Teil gar nicht mehr wissen, wie wir diese verschiedenen Diagramme lesen sollen, wie hier diese Tree Map, die zum Beispiel die Börsendaten darstellt, oder oben Cone-Tree. Das geht dann wirklich inzwischen in Richtung Informationsvisualisierung, wo dann wirklich sogenannte Computervisualisten dran sitzen und große Datensätze auf gigantischen Leinwänden zum Teil hochspielen und dort Diagrammformen erschaffen, die eben nicht mehr für uns gut oder einfach verständlich sind und zu lesen sind. Das hier ist eine der besten Infografiken. Die habe ich Ihnen jetzt noch nicht vorgestellt. Ich komme gleich dazu, es ist ein kleiner Vorgeschmack. Bevor ich nochmal zusammenfassen möchte, was Infografiken, wie sie wirken. Und wo ein bisschen auch die Gefahr von Infografiken drin liegt. Infografiken wirken, also sie haben Evidenzcharakter. Sie machen auf Anhieb etwas sichtbar, was sonst in Worte schwer zu fassen ist. Und dieser Evidenzcharakter, den Bilder generell haben, haben auch Infografiken. Hinzu kommt, dass Infografiken weil sie auf Zahlen basieren, was sehr Technisches haben. Und diese Technizität, die Infografiken haben, suggeriert so eine gewisse Objektivität. Sie sind ja nicht sehr emotional. Das, was Bilder ausmacht, nämlich dass sie eine affektive Wirkung haben, uns auch emotional ansprechen, das ist bei Infografiken eben nicht der Fall. Sie kommen, weil sie auf Zahlen basieren, sehr nüchtern rüber, sehr technisch. Und das verleitet uns dazu, auch zu glauben, dass das stimmt. Weil so ein Diagramm ist ja berechnet. Das sind knallharte Fakten, Zahlen und man nimmt gerne diese Infografik wirklich als gegeben hin. Das ist so. Der Balken zeigt mir es an und da muss man einfach ein wenig auch aufpassen, denn diese Objektivität, die ist natürlich nur bedingt da. Da mögen Zahlen unten drunter liegen, aber wie ich vorhin schon sagte, da sitzen auch immer Designer und Programmierer dran. Und Sie haben ja schon gesehen, wie unterschiedlich ein Balkendiagramm aussehen kann, wie unterschiedlich eine Zeitleiste aussehen kann. Diese Infografiken sind immer auch gestaltet, manipuliert in dem Sinn, dass jemand Hand angelegt hat und etwas gestaltet hat. Und das macht Infografiken natürlich auch bis zum gewissen Grad zu einer subjektiven Interpretation der Gestalter. Auch die Fragen, die ich da dran lege, den Text, den ich drumherum baue, die Überschrift, die ich dieser Infografik gebe, das alles ist gestaltet. Und das muss man einfach bei Infografiken mitbedenken. Sie wirken, sie haben eine starke Evidenz, weil man sagt, ja, so ist es, ich sehe es sofort mit dem Bild, das ist die Eigenschaften von Bildern, das sind so schnelle Schüsse ins Gehirn und bei einfachen Infografiken funktioniert das auch, aber man muss eben sehen, diese Infografiken sind auch gestaltet. Und das sieht man zum Beispiel hier, es geht hier jeweils um den Terror der ISIS-Gruppe oder einfach der Terrorgruppe IS, wie unterschiedlich das ist. Bild.de nimmt zum Beispiel eine rote Farbe, um das zu zeigen, hier wird es schraffiert bei Merkur Online, 20 Minuten nimmt eine weiße Karte und haut richtig diese Blitze rein, diese gezackten Wolken, um zu zeigen, wo es Gefechte gab. Auch das ist natürlich, auch hier sehen wir sehr dramatisch die Gefechte, die Pfeile, immer kombiniert natürlich mit Text, weil der Text ermöglicht uns, noch mehr zu verstehen. Das Bild allein würde uns nicht immer alles mitteilen. Wir brauchen oft den Text, um einen Pfeil richtig einzuordnen, zu sehen, was wird hier überhaupt abgebildet, wie wir das gesehen haben bei den 93.000 Punkten. Text und Sprache ist etwas Diskursives, etwas Logisches, zeigt uns das Warum, das Kausale, während das Bildliche, Ikonische eher dieser schnelle Schuss ins Gehirn ist und uns etwas auf Anhieb sichtbar macht. Und beides zusammen, wenn man das kombiniert, das macht eben die Stärke von Infografiken aus. Auf Sprache, finde ich, kann man bei Infografiken nicht verzichten. Beides ergänzt sich sehr, sehr gut und hilft uns auch, Erkenntnis zu gewinnen aus diesen Bildern und ist zum Beispiel auch behaltensfördernd. Wo man auch aufpassen muss, und das ist eben auch die Gefahr von Infografiken, wir haben das Bild und sehen es und denken, so ist es gewesen. Es ist ja da so abgebildet. Zum Beispiel, als Osama bin Laden erschossen wurde, da gab es ganz viel Infografiken, obwohl keiner der Journalisten dabei war. Man hatte eigentlich überhaupt kein Material und wollte das aber jetzt visualisieren, weil das eben so schön dramatisch darzustellen ist. Und da gab es zum Teil wirklich sehr abenteuerliche Infografiken, die mehr an Videogames und an Rambo erinnert haben, als an das, was eigentlich sachlich und nüchtern gewesen wäre. Und wir sehen hier zum Beispiel aus der New York Post, da habe ich noch einen Tippfehler drin, mit Blitzen und Feuergefechten, man hat das richtig, und Sie sehen auch diese Illustrationen, die noch dazukommen. Man hat das noch versucht, richtig dramatisch darzustellen. Und das eben ist auch eine Gefahr von Infografiken, man sieht es und man denkt, so war es. Dass hier ein Vielleicht dahinter steckt, das, was die Sprache mit Vielleicht ausdrücken könnte, vielleicht war es so, das kann eben das Bild nicht. Das Bild kennt kein Vielleicht und das Bild kennt auch kein Futur. Das wird morgen so sein. Und das Bild kennt auch kein Konjunktiv. Was wäre, wenn? Ein Bild ist erstmal immer da. Und das ist so der affirmative Charakter, den Bilder haben. Ich muss es erstmal sehen und dann brauche ich die Sprache, die mir dann vielleicht in einem Titel sagt, so könnte es gewesen sein, aber wir wissen es nicht. Und auch das muss man bei Infografiken immer mit bedenken. Oder hier zum Beispiel, wo es um eine Simulation geht. Was wäre oder was würde passieren bei einer Klimaerwärmung? Welche Kulturstätten wären unter Wasser und bedroht? Dass das eine Simulation ist, sehe ich so erstmal nicht. Es ist ja da, ich sehe es und denke, so ist es. Und auch hier brauche ich einfach das Wort als Regulativ. So, und jetzt noch zum Abschluss. Für Sie die angeblich beste Infografik, zumindest sagt das der Informationsdesigner Edward Tufte. Er findet diese Infografik unübertroffen. Ich habe die Überschrift weggenommen. Wissen Sie, was dargestellt wird? Sie ist nicht aus der heutigen Zeit. Nichts Interaktives, ja, aber das haben Sie gewusst, oder? Das kann man nämlich sonst nicht sehen. Genau, es wird der Russlandfeldzug dargestellt. Die Infografik stammt aus dem 19. Jahrhundert, 1868 ist sie entstanden. Und sie zeigt genau das, was wir in einem Bild, was sehr emotional ist, sehr affektiv ist, was wir hier sehen. Das ist der Russlandfeldzug. Und genau das, was wir hier in diesem Bild sehen, wollte Minard in einer Infografik darstellen. Er nennt es Kartfigurativ. Und sie zeigt den Russlandfeldzug von 1812 bis 1813. Man muss das ein bisschen auf sich wirken lassen, weil ich finde, dass diese Karte nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern auch ein gutes Argument darstellt. Sie erklärt etwas, also sie erfüllt eigentlich all das, was ich vorher erzählt habe. Und ich finde sie sogar, obwohl es eine Infografik ist, sie hat etwas Emotionales. Was sehen wir hier? Hier sehen wir Polen, die Grenze, dort hinten ist Moskau. Es geht um das Band, was wir sehen, das ist die Armeestärke, das ist die Grande Armee von Napoleon. Napoleon startet hier seinen Russlandfeldzug in Polen mit 400.000 Mann. Das Band ist breit. Er zieht nach Moskau und Sie sehen, wie diese Truppenstärke abnimmt und diese dünne, klägliche Linie unterhalb von diesem dicken, breiten Band, das sind die 10.000 Mann, mit denen er zurückgekehrt ist. Es zeigt also die Verluste. Und Minard wollte damit den Soldaten sozusagen auch ein Denkmal setzen mit dieser Infografik. Er zeigt nicht Napoleon, also Napoleon ist überhaupt nicht thematisiert, sondern es ist hier die Truppenstärke thematisiert in diesem, man nennt das Senki-Diagramm, diese Pfeile, die eine bestimmte Quantität auch anzeigen. Er hat es hier eben benutzt, um zu zeigen, wie dramatisch Krieg sein kann, wie stark dieser Verlust ist, wie viele Menschen in einer Menge, wie viele Menschen gestorben sind. Es ist gleichzeitig eine Karte, weil er zeichnet Orte ein. Und es ist gleichzeitig, man sieht es hier unten noch, eine Temperaturskala, mit denen er fast so etwas wie Kausalität versucht herzustellen, weil er möchte nämlich zeigen, zum Beispiel hier unten das schwarze Band, wo es abknickt, das ist da geht es über die Beresina drüber, die Überquerung der Beresina, wo so viele Soldaten nochmal ertrunken sind, also gar nicht in einer Schlacht gestorben sind, sondern auch einfach ertrunken sind. Und man sieht den dramatischen Winter, der die Soldaten überrascht hat. Also er zeigt auch Faktoren, mit denen man vielleicht nicht rechnet, ein früher Wintereinbruch, wo viele Soldaten eben einfach erfroren sind. Also wir haben hier Temperaturangaben, Zahlen, die Temperaturen ausdrücken. Wir haben hier die Truppenstärke und wir haben hier Orte. Also hier werden viele W-Fragen beantwortet. Es ist narrativ, weil wir sehen eine Veränderung in einem Raum-Zeit-Kontinuum, was typisch ist für Geschichten. Und es ist ein Argument, man kann es wirklich vorlegen und sagen, das macht Krieg. Und man sieht eben nicht nur diese Bilder, die man kennt, mit Napoleon in der Mitte, dem großen Führer, sondern man sieht hier tatsächlich in einem Band sehr sachlich dargestellt die Soldaten. Und trotzdem finde ich es recht emotional, wenn man hier diesen Ausgangs- und Endpunkt miteinander vergleicht. Und diese Infografik, ich finde sie auch sehr gelungen. Sie wurde oft schon für irgendwelche Unternehmensbilanzen nachgemacht. Ich glaube, AOL hat das mal versucht, so den Weg von AOL nachzuzeichnen. Das ist aber nicht so gelungen wie diese Infografik eines Ingenieurs, Charles Minard, der das eben im 19. Jahrhundert, 1869 ist diese Karte entstanden, wie er das eben dargestellt hat. Und mit dieser Karte bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse und stehe gern noch für Fragen zur Verfügung.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Weber, für Ihren Vortrag und die vielen anschaulichen Beispiele, die wir gesehen haben. Brennt es Ihnen auf den Nägeln? Ich denke, die Designer müssen heute ja geradezu aufgerufen sein, Fragen zu stellen. Haben Sie schon eine in petto? Oder sollen wir uns hier vorne noch ein bisschen miteinander austauschen? Das ist auch drin. Solange Sie noch überlegen, frage ich was.
Gerne.
Ich habe mich Anfang des Jahres bei einer Tagung in Bern, da ging es um Bildrhetorik, Kraft des Visuellen und so weiter, durfte ich den ersten Vortrag halten und bekam enorme Prügel, weil ich gesagt habe, meine These war, dass die Evidenz des Visuellen kein Argument ist. Und das waren viele Designer da und Leute, die aus der Bildwelt kamen, war zuerst mal offensichtlich weitaus weniger nachvollziehbar und selbstverständlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Sie sagten, die Beziehung zwischen Sprache und Bild macht das Argument.
Ja.
Und das war mein Argument.
Ja.
Also ich freue mich, dass ich eine Verbündete gefunden habe. Mhm. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen erläutern? Wo sehen Sie da genau den Konnex zwischen den beiden Ebenen?
Das, was ich auch am Ende versucht habe anzudeuten, dass ein Bild eben erstmal da ist. Und ich muss es erstmal so nehmen, wie ich sehe. Und das ist natürlich sehr positiv. Auf der anderen Seite kann ich mit einem Bild einfach nichts verneinen. All das, was wir mit Sprache machen, begründen, ein ganzes Argumentarium aufbauen, eine These stellen oder eine Hypothese formulieren, das geht eben nicht mit dem Bild. Da ist das Bild einfach auch eingeschränkt. Und wenn ich das mit einem Bild machen möchte, zum Beispiel eine Verneinung, dann muss ich zu einem Mittel greifen, was in Richtung Sprache oder Schrift geht. Entweder muss ich das Bild mit einem Strich durchstreichen, um zu sagen, nein, das nicht. Sie kennen vielleicht von Magritte dieses Spiel mit Sprache und Bild, wo er sagt, das ist keine Pfeife. Und man sieht aber die Pfeife. Also man sieht eine Pfeife und erst durch das Wort kann ich sagen, dass das keine Pfeife ist. Weil wie will ich sonst darstellen, das ist keine Pfeife. Ich muss erstmal die Pfeife malen, um dann sie zu negieren. Und das ist das Affirmative, das Bejahende, was Bilder erstmal haben. Sie sind erstmal da. Und wenn ich sie habe und gesehen habe, dann hängt dieses Bild auch im Kopf fest, dann kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Und bei Infografiken, wenn da kein Titel wäre, wenn da keine Bildlegende wäre, ich brauche allein schon, wenn ich eine Farbkodierung habe, muss ich sagen, für was steht blau, für was steht rot, für was steht gelb. Das eine steht für die CDU, für die FDP oder für irgendeine andere Partei. Ich brauche die Sprache, um es zu erklären. Und es gibt, ich will das auch gar nicht bestreiten, sicher Infografiken im internationalen Raum, die müssen auch ohne Sprache auskommen, weil sie für viele Nationalitäten verständlich sein müssen. Aber so, wie wir das hier im Journalismus oder in der Organisationskommunikation im Alltag finden, innerhalb einer Sprachgemeinschaft auch, braucht es einfach immer die Sprache, um diese Unsicherheiten oder um das, was man sieht, auch wirklich klar zu machen. Es gibt ja den schönen Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber es lässt eben auch vieles offen und beantwortet nicht alles so konkret, wie man das vielleicht möchte. Und das ist Vorteil oder Nachteil, es ist eben, ja, wie man es nimmt. Ich habe viele Möglichkeiten der Interpretation bei einem Bild und um es klar zu machen, brauche ich dann eben oft die Sprache. Dieses Vielleicht oder ein Würde, ein Können, ja, diese Unsicherheiten auszudrücken, das Konjunktiv oder zu sagen, das ist eine Simulation. So sieht es 250 bei uns auf der Erde aus. Ich sehe ja erstmal das Ganze und um zu wissen, dass das eben nicht eins zu eins die Realität ist, sondern die Simulation, das, was sich Wissenschaftler, ich will gar nicht sagen erfunden haben, sondern auf Daten hochgerechnet haben, dazu brauche ich die Sprache, die mir das sagt. Und deswegen denke ich, ist es eine ideale Kombination, Sprache und Bild und Zahl, denn darauf basiert das ja heutzutage meistens, das zusammenzubringen.
Ja, ich denke auch, das Affektive sagt nicht weil.
Eben, die Kausalität fehlt. Deswegen habe ich auch vorhin als Journalist, wenn ich die W-Fragen habe, so schnell das Warum noch gesagt und musste es aber wieder zurücknehmen, weil diese Kausalität wird selten in der Infografik klar. Da brauche ich das Wort. So wie ich eben auch keine ganze Argumentationskette aufbauen kann. Ich kann eine Infografik als ein Argument nehmen in diesem ganzen Instrumentarium und kann sagen, schau her, es ist so, du siehst es auf dem Bild. Aber die These dann daraus zu formulieren oder die Folgerung daraus, die Conclusio, das ist eben nicht mehr möglich. Da brauche ich wieder die Sprache. Das ist das Diskursive, was dem Ikonischen gegenübersteht. Und in diesem Wechselspiel, denke ich, kann sich sehr fruchtbar Informationsvermittlung ergeben.
Wir haben hier eine Frage oder eine Anmerkung.
Weil da eine Information nicht gegeben worden, neben einer CD war auch eine Grafik drauf, da waren keine Worte drauf. Mhm. Das waren Bilder das waren, ich glaube, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, der Mensch.
Ja.
Und einige andere, aber da hat man nicht mit Worten spielen müssen oder was dazu erläutert.
Ich würde die Frage kurz
wiederholen. Anderen Lebewesen oder intelligenten Lebewesen was mitzuteilen.
Exakt, ja.
Ja. Ich würde es kurz für das Band wiederholen, damit wir es bei der gerne. Aufnahme auch drauf haben. Also Sie weisen darauf, dass man bei dieser, ich glaube Pioneer-Expedition hieß sie in den Weltraum, wollte man etwas über die Menschheit erzählen, falls da draußen jemand ist und es findet, soll er ja auch Spaß dran haben, was wir so tun, und versuchte etwas zu vermitteln. Und auf der CD waren eben bildliche Darstellungen, oder der CD oder was auch immer, der Datenträger, waren bildliche Darstellungen und eben keine Worte. Und das ist Ihre Anmerkung, da nimmt man doch an, dass es funktioniert. Nehmen Sie das auch an?
Das weiß ich nicht, wenn irgendein anderes Lebewesen Michelangelo sehen würde, ob er dann sofort auch wüsste, das war ein Maler, ein berühmter Maler, der hat dann und dann gelebt, ob das alles aus diesem Bild hervorgeht oder nicht. Ich denke mal, es ist auch die Frage, ob es eine Infografik ist, die wirklich vermitteln will, Informationen vermitteln will, etwas erklären will, oder ob es um Anschauungsmaterial geht, um zu zeigen, schau, so sieht es aus. Bilder an sich brauchen keine Worte, da gebe ich Ihnen recht. Nicht jedes Bild braucht Worte. Aber Infografiken, die eben wirklich informieren wollen, so wie es im Wort drin steckt, die, denke ich, brauchen meistens Worte. Ich will es nicht ausschließen. Wir haben das ja an den Piktogrammen gesehen, die Piktogramme, die zum Beispiel bei Olympischen Spielen in einem, da wo wir viele Sprachen haben, funktionieren müssen. Wo wir wirklich, ich weiß nicht, viele Nationalitäten haben, da helfen Worte nicht weiter. Da macht es auch keinen Sinn, Englisch dann zu haben, wenn wir wissen, es kommen sehr viele, die eben des Englischen nicht mächtig sind. Da muss das Bild aus sich heraus alles erklären können. Das sehe ich auch so. Da gibt es sicher auch Ausnahmen. Aber ich habe mich jetzt in meinen Schilderungen auf Infografiken bezogen, wo wirklich informiert werden soll. Man hat ja schon bei der Infografik das im Wort drin. Man will nicht nur zeigen. Das machen Bilder. Bilder zeigen erstmal. Aber man will über dieses Zeigen hinausgehen und erklären. Ein etwas darstellen, wie etwas zusammenhängt, wann etwas stattgefunden hat, wie viel da beteiligt waren, wo es genau war. Und da denke ich, sind Worte einfach hilfreich. Ich will es nicht ausschließen, ich gebe Ihnen da...
Es liegt daran, dass wir es nicht gewohnt sind, die Bildelemente zu verstehen. Wenn ich daran denke, die Ägypter haben ganze Schlachten dargestellt und in Rom oder sonst was dazu.
Die haben dann einen Ablauf dargestellt, ja.
Und so gibt es eine Menge Sachen, wo keine Worte verwendet
werden. Das sind Bildergeschichten, ja. Das sind Bildergeschichten, das ist richtig, aber... Bei der Infografik habe ich in der Regel ein Bild und bei Bildergeschichten sehe ich ja einen Ablauf auch und da kann ich eine Veränderung sehen und dadurch kann ich mir einen Zusammenhang erschließen. Das ist richtig. Aber Infografiken sind nicht immer unbedingt, erzählen nicht unbedingt immer diese Geschichte. Wenn Sie eine Datenvisualisierung haben und Sie haben lauter Punkte und jeder Punkt steht für etwas, dann müssen Sie wissen, für was steht dieser Punkt. Und dann brauchen Sie spätestens da ein Wort. Es wäre auch sehr umständlich, es ist nicht notwendig heutzutage auf Wörter zu verzichten, wenn wir wissen, das Wort 93.000 Todesopfer im Syrienkrieg gefallen. Dieser Satz macht die Infografik sofort klar.
Wir haben hier eine Frage.
Eine Frage wäre, welche Form von Infografik einen universellen Verständlichkeitscharakter haben und wann sozusagen eine Infografik nur in einem bestimmten kulturellen Kontext, in einem gelernten Kontext verstanden wird. Also ist da universelle Form, die sozusagen...
Im Flieger zum Beispiel, wenn Sie so wollen.
Ganz kurz wiederholen.
Ja. Ach, Entschuldigung.
Also Sie fragen, ob es Infografiken gibt, die einen universellen Charakter haben und ob man da eine Abgrenzung finden kann zu denen, die kulturgebunden sind und einen kulturellen Kontext als Wissen voraussetzen.
Also im Flugzeug zum Beispiel haben wir überall dieses schöne Blatt vorne im Sitz stecken, wo genau Anweisungen drauf sind, wie man sich im Notfall zu verhalten hat. Das muss in einem internationalen Kontext funktionieren, weil in einem Flieger sehr viele Nationalitäten drin sitzen. Ich glaube, auch dort wird irgendwo mit Worten gearbeitet, aber das ist nicht zwingend notwendig. Es muss sozusagen aus dem Bild heraus mit diesen Piktogrammen verständlich sein. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man ganz stark auf die Bilder setzt. Man hat auch früher, wenn Sie daran denken, das Aztekenreich in Mexiko, da hat man sehr stark mit Bilderschriften gearbeitet, überall dort, wo man ein Gebiet erobert hat und die unterworfenen Völker haben verschiedene Sprachen gesprochen. Man wollte, dass man die Befehle des Königs versteht, dann musste man auf Bilder setzen. Und das waren eben auch Bilderschriften. Weil wir haben das ja heute noch im asiatischen Bereich, dass wir Bilderschriften haben. Überall dort, wo wir eben auch unterschiedliche Dialekte haben, ist eben oft so ein Bild dann doch etwas, was man braucht, um sich zu verständigen. Aber ich denke, da, wo wir in einem Kulturkreis sind und wo man davon ausgeht, dass man auch die Sprache versteht, und das kann jetzt auch hier allein schon in Europa sein, wo man sagt, gut, Englisch wird dann doch von vielen verstanden, dann greift man in der Regel doch nochmal zu Worten. Aber ja, da, wo wir viele Menschenmengen haben, Ausstellungen, große Weltausstellungen oder so, da geht man sehr schnell auf die Piktogramme, auch Anleitungen zum Beispiel, wie man, was weiß ich, einen Drink mixt und man will das vielleicht international verstehen, da gibt es auch oft manchmal ganz nette Sachen. Das wird dann in Form von Infografiken verstanden und da geht man aber sehr stark auf diese Piktogrammsprache. Wobei man dann schon wieder schauen muss, wie stelle ich so ein Piktogrammmännchen dar, welche Farbe wähle ich, welches Aussehen wähle ich. Also da muss man dann schauen, dass man wiederum kulturell korrekt ist und interkulturell verständlich. Also Piktogramme sind auch nicht ganz so ohne und ich weiß, dass zum Beispiel dieses Piktogramm mit der Schaufel, was auf Baustelle hinweist, überhaupt nicht in asiatischen Ländern verstanden wird. Man denkt sich immer, was macht der mit dem Regenschirm da unten? Das ist aber eine Schaufel in der Tat. Also das ist auch immer kulturell abhängig. Aber zum Beispiel die Verkehrszeichen, das würde ich jetzt nicht als Infografik bezeichnen, aber die Verkehrszeichen funktionieren in der Regel auch international und interkulturell, weil man sich da auf einen gewissen Code geeinigt hat, dass 100 mit einem roten Kreis drumherum zum Beispiel heißt, ich darf nicht schneller fahren als. Aber das sind Konventionen, da ist das Bildliche nicht mehr im Vordergrund. Denn ein Verkehrsschild muss ich auch erst lernen. Das erschließt sich mir nicht von alleine. Ich habe es einmal gelernt und dann verstehe ich es. Da sind wir schon wieder weg vom Bild und sind in einer Sprache, die sich ähnlich wie die verbale Sprache auf einer Konvention beruht. Alle haben sich darauf geeinigt, dass die 100 mit dem roten Kreis da drum heißt, es ist verboten, schneller zu fahren. Und das lernt man. Während Bilder man so nicht lernt, die sieht man und erkennt sie auch aufgrund der Erfahrung, die wir in unserer Umwelt haben.
Es ist wahrscheinlich auch relativ schwer, sich ein Wesen vorzustellen, das nicht kulturgebunden ist. Also irgendein Kontextwissen setzen Sie immer bei einer Kommunikation natürlich sofort voraus.
Und die Globalisierung tut natürlich einiges dazu, dass sich das angleicht und dass man dann auch weiß, okay, in dem Kulturraum ist es so und das. Und gerade wenn wir international sehen, die Infografiken, wir haben das auch mal untersucht, die haben auch einen gewissen Standard, was Farben angeht. Es viele Infografiker, die aus Spanien zum Beispiel kommen, die haben sehr gute Infografiker, die sind dann in Hongkong bei der China Morning Post, South China Morning Post. Und natürlich bringen die ihren Stil, ihren Visualisierungsstil mit. Und das vermischt sich dann ein wenig mit dem asiatischen Stil. Aber auch die sehen dann dort recht westlich aus. Also wir dachten auch, man sieht dann riesengroße Unterschiede und die funktionieren vollkommen anders. Ja und nein. Die sind überladener, weil Asiaten nochmal einen anderen Blick haben, an diese Infografiken heranzugehen. Aber man schaut doch immer, was ist so der Standard, was ist im Westen üblich und es sind dann oft auch Mischformen da, wo man sagt, ja, es ist gar nicht mehr so östlich geprägt, auch von den Zeichen und den Piktogrammen her. Also die Globalisierung führt auch ein wenig zur Homogenisierung.
Nun denn, wir haben noch eine Frage. Jawohl, Herr Schiffer.
Ich hätte hier nochmal eine Frage in Richtung Gefahr. Infografik soll ja Informationen, die ja im Grunde ja, sehr frei sind. Damit das lernen ja unsere Kommunikationsdesigner geradezu durch gestalterische Möglichkeiten, das Verhalten des Menschen zu beeinflussen. Ich frage mich jetzt, wenn man mir wirklich eine Infografik gestaltet oder auch sieht, wie groß ist die Gefahr, ob gewollt oder ungewollt, das ist immer offen, dass hier unterschwellig noch eine Botschaft dazu.
Sie fragen, ob durch das Gestaltetsein der Infografik nicht bereits schon eine Botschaft vermittelt wird, eine Lenkung womöglich des Sehens, des Verstehens geschieht.
Das ist so. Das ist aber auch beim Schreiben so. Wenn Sie einen journalistischen Artikel lesen, das ist genau das Gleiche. Da sind wir in einem Bereich, wo man fragen kann, geht das überhaupt objektiv gestalten, objektiv schreiben? Weil in dem Moment, wo jemand Hand anlegt, und sei es jetzt durch die Schrift und durch das Formulieren oder durch das Gestalten von einem Diagramm, ich kann es mit der Hand zeichnen, ich kann dicke Striche machen, ich kann es grau machen, schwarz machen, rot machen, mal wird es dramatischer, mal weniger dramatisch, ich kann auch nicht die Linie nicht richtig berechnen, auch da gibt es sehr schöne Beispiele es ist ein Wirtschaftswissenschaftler, Bissans heißt, der hat einen sehr interessanten Blog, wo man nachschauen kann, was passiert, wenn man die Zahlen falsch berechnet, wenn man Logarithmen falsch berechnet. Dann steigen die Kurven plötzlich dramatisch an und man sagt, wow, hier geht es in die Höhe oder da haben wir eine ganz starke Rezession, schau mal so, hier geht es so runter. Und dabei ist die Kurve einfach zu steil berechnet. Also auch, man muss auch richtig rechnen können, damit nachher die Botschaft richtig ankommt. Und wenn das dann noch dramatisch mit einer dicken roten Linie nach unten geht, hat man das Gefühl, boah, es ist ganz schlimme Krisenzeiten. Während jemand anders sagt, vielleicht kommen wir machen eine graue Linie und berechnen nochmal ordentlich nach und die ist dann schon ein bisschen flacher und automatisch liest man dann da drin nicht so viel Gefahr. Also objektiv zu gestalten, finde ich, ja, ist die Frage. Kann man diskutieren, ist das überhaupt möglich, genauso wie fürs objektive Schreiben. Nur kommt uns die Schrift mittlerweile, weil sie durch den Computer kommt, so objektiv auch oft schon daher, dass das Schriftbild sozusagen, wir schreiben ja nicht mehr mit der Hand. Wenn jemand mit der Hand schreiben würde, würde man vielleicht sagen, ah, das hat er sich überlegt, das ist ganz klar subjektiv mit der Hand geschrieben, das kommt von einem Subjekt, von einer Person. Aber heute mit dem Computer, natürlich haben wir unterschiedliche Fonts, wie man auch nochmal eine Aussage reinlegen kann. Aber wenn wir die Zeitung lesen, ist ja jeder Text, egal ob es ein Kommentar ist oder ob es eine Nachricht ist, gleich vom Schriftbild her. Und wir müssen immer wieder das hinterfragen und sehen, dass dahinter auch immer noch Menschen sitzen. Noch, es gibt ja inzwischen auch schon Algorithm Journalism, wo alles aus Datenbanken zusammengefügt wird, aber immer noch stecken Menschen dahinter, die etwas schreiben. Und es kommt bei Infografiken, ist es genauso. Es kommt erstmal sehr neutral daher, aber es sitzen Gestalter dahinter am Computer, die damit natürlich auch nochmal eine sekundäre Aussage hineinlegen können. Ja, das ist so.
Vielleicht darf ich ganz kurz was ergänzen aus der Sicht des Rhetorikers. Ich glaube, da liegt noch eine sehr grundsätzliche Ebene hinter Ihrer Frage, nämlich die des Verhältnisses zwischen Inhalt und Form. Es gibt keinen ungeformten Inhalt. Ja? Es gibt nichts, das was nicht so gestaltet ist durch Kommunikation. Und jede Kommunikation setzt auf eine oder hat eine verfolgte Wirkungsabsicht. Und natürlich ist das auch durchaus legitim. Es geht letztendlich darum, was erscheint uns plausibel. Ne? Mhm. Und womöglich gehört es zu unserer Kultur, wenn man sich denn vor solcher Ineinflussnahme schützen möchte, dass man lernt, so etwas zu lesen. Ja? Und dass man lernt, wo da womöglich die Fallstricke sind, wo die Fehler versteckt sein könnten, sei es zum Beispiel in einem falschen Zahlenmaterial oder falsch aufbereiteten Zahlenmaterial oder dass die Visualisierung, die Gestaltung eben nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem, was dargestellt werden soll, liegt.
Ich will Ihnen noch ein Beispiel bringen. Inzwischen greifen einige Journalisten dazu, ihre Berichte in Comics zu fassen. Und bei Comics haben wir natürlich die Handschrift offensichtlich. Da sehen wir, da hat jemand gezeichnet, Hand angelegt. Und da sagt man sofort, ja, das ist subjektiv. weil man das noch nach außen hin sieht. Beim Text, der einfach geschrieben ist von einem Computer, sieht man diese Subjektivität nicht mehr, aber sie ist gleichwohl da. Man muss sie eben lesen können. Und es gibt Formen, die zeigen das offensichtlicher und andere Formen nicht so offensichtlich.
Sie haben noch gezeigt, Herr Sturm, und dann Sie da oben, Herr Klär, dass Sie was fragen möchten.
Ich würde gerne bei der Konvention nochmal einsteigen und auch Konvention ändert sich ja über den Lauf der Zeit. Deswegen würde mich mal interessieren, wie Sie zum aktuellen Zeitpunkt die Langlebigkeit einer wie auch immer gestalteten Typografie einschätzen.
Die Langlebigkeit, inwiefern?
Vor dem Hintergrund des Wandels der Konvention. Das ist,
also ich denke, das, was ich Ihnen auch durch die Geschichte gezeigt habe, wie sich das langsam entwickelt hat, die Formen haben sich durchaus bis heute erhalten. Insofern denke ich, ist das schon recht langlebig, so dass wir es auch verstehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, wenn wir in einem Fachbereich sind, so wie auch Fachsprache für uns nicht mehr verständlich ist, sondern nur noch für den Experten, so sind auch bestimmte Infografiken, also Informationsvisualisierungen, auch dann eben nur für die jeweiligen Fachleute verständlich. Aber ich denke, das, was man jetzt gesehen hat mit dem Russlandfeldzug von Charles Minard, es braucht natürlich ein bisschen Erklärung wieder. Hätten wir die Erklärung nicht, hätte man nicht gewusst, was dort mit der Truppenstärke ist. Oder man hätte sich lange reinknien müssen, hätte die Orte nachschauen müssen und so. Aber ich denke schon, dass das durchaus von Dauer ist. Und auch die neuen Infografiken, wenn wir bei der New York Times angucken, also diese Grundformen wie Zeitstrahl, Mengendiagramm, Karte, die bleiben als Basis für Infografiken. Es kann gut sein, das merken wir im interaktiven Bereich, dass sich dort im Moment viel verändert, auch an Klickdramaturgie. Wie gibt man dem Nutzer das Ganze? Gibt man ihm das häppchenweise? Soll er sich langsam durch die Infografik klicken? Gebe ich einen Klickpfad vor, linear, oder lasse ich das Ganze wie ein Hypermedium erscheinen? Da wird sich noch einiges ändern, denke ich. Und das ist auch immer technikbasiert und technikgetriggert. Also die Technik kommt, gibt uns neue Möglichkeiten und es wird umgesetzt und dadurch verändern sich auch wieder Darstellungsformen. Aber ich denke, so Grundstrukturen, so wie wir das auch bei der Sprache haben, Satz und dass ein roter Faden drin sein muss, Kohärenz und Kohäsion, das denke ich, die Sachen werden bleiben. Also so ein Werkzeugkasten an Grundelementen, dann aber durch Technik bedingt natürlich Variationen drin.
Letzte schnelle Frage.
Ich wollte nochmal die Subjektivität anschließen. Und zwar nachfragen, ob das auch von Zahlen wird. Weil Sie haben vorher darauf hingewiesen, dass die Visualisierung gestaltet ist und daher subjektiv ist. Aber gilt das nicht eigentlich auch schon für die Zahlen?
Steckt die Subjektivität nicht schon in der Zahl und nicht erst in der Visualisierung?
Natürlich kann man auch Zahlen interpretieren. Wir wissen das von den Statistikern, die natürlich auch immer sagen, ja, ich traue keiner Statistik, die ich selber gefälscht habe. Die Datenjournalisten versuchen, dem entgegenzuwirken, indem sie sagen, ich stelle den Datensatz tatsächlich neben meine Infografik auch bereit als Download. Dann kann man selber, wer das möchte, die Frage ist, wer das tut, aber wer möchte, kann diese Zahlen überprüfen, mit denen ich gearbeitet habe. Und der kann dann auch nachvollziehen, was ich da rausgezogen habe. Aber natürlich in dem Moment, wo ich versuche, aus einer Tabelle Relation herauszulesen, Zusammenhänge herauszulesen, da kann man sich auch enorm irren. Und dann ist auch immer noch die Frage, wie ordentlich sind diese Zahlen berechnet, wo kommen sie her, was ist die Quelle. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das fängt auch schon dort an. Natürlich. Da steckt überall, das ist immer da, wo Menschen Hand anlegen und es ist alles manipuliert, auch die Nachrichten in dem Sinn, dass irgendjemand nur auswählt, was heute auf den Bildschirm kommt, da fängt es bereits an. Also es gibt auch im Journalismus zurzeit aktuell die große Debatte, geht das überhaupt objektiv schreiben, ist das nicht alles subjektiv, und im Moment schlägt ein wenig das Pegel wieder aus in Richtung subjektiver Journalismus. Und ich denke, das gilt auch für das Gestalten von Infografiken, die ja im Journalismus beheimatet sind. Oder im Informationsdesign, aber stark im Journalismus eingesetzt werden.
wo der Mensch steht und geht, da irrt er. Und der Stand der Wissenschaft spiegelt bekanntlich immer nur den aktuellen Stand unseres Irrtums. Wir irren dann nach Weihnachten weiter. Dann haben wir noch zwei Vorträge vor uns. Ich glaube, das nächste Mal sehen wir dann die Macht des Bildes im Film und beschäftigen uns mit Bonnie und Clyde. Frau Weber, herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Abend und ja, kommen Sie gut ins neue Jahr.
Auch von meiner Seite. Dankeschön und schöne Weihnachten.
Herzlichen Dank.